Die letzten Wochen haben wir uns mit dem Evangelium beschäftigt, der guten Nachricht von Jesus Christus, dem Zentrum unseres Glaubens. Ja, das, was Jesus Christus für uns getan hat und warum es so wichtig für uns ist. Und ich fasse das kurz nochmal zusammen, was das Evangelium denn auf den Punkt gebracht ist. Ja, das erste ist, Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat dich und mich wunderbar gemacht. Du bist ein Meisterwerk Gottes. In seiner Liebe, in seiner Kraft, in seiner Kreativität hat er dich und mich gemacht. Und seine Idee war es mit dir und mir, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Ja, deine Bestimmung als Geschöpf Gottes ist es, dass du in enger Beziehung zu Gott lebst und dass du es lernst, in seiner Liebe ihn zu lieben und deine Mitmenschen zu lieben und sein Wesen als sein Ebenbild in der Schöpfung zu repräsentieren. Aber Achtung, Gott ist der Herr und du bist das Geschöpf. Ja, in dieser Beziehung geht es nicht um eine Beziehung auf Augenhöhe, ja, sondern Gott soll der Herr sein oder möchte der Herr sein. Er ist derjenige, der weiß, wie unser Leben funktioniert und er möchte, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir ihm gehorsam sind und darauf vertrauen, dass sein Wille für dich und mich das Beste ist. Und das Problem ist, wir als Menschen haben ein Problem mit diesem Zeigefinger Gottes, der sagt, Achtung, es ist nicht ein Wehe, Wehe, sondern ein Achtung, ich bin der Herr und du bist mein Geschöpf, mein Kind. Und weil wir als Menschen damit ein Problem haben, gibt es in uns diesen inneren Drang zu sagen, nein. Ja, und wir zeigen den Mittelfinger im übertragenen Sinne und sagen, ja, nein, das wollen wir nicht, du kannst uns mal. Ja, die Bibel nennt das Sünde. Wir rebellieren gegen Gott, wollen unser eigener Herr sein, über unser Leben selber bestimmen. Und die Konsequenz dieses Mittelfingers ist, dass wir in Trennung von Gott leben. Dass diese Beziehung, zu der wir geschaffen sind, erstmal nicht existiert. Sünde trennt von Gott und Sünde hat den Tod zur Folge. Gott schenkt das Leben in Fülle, aber wo wir uns nicht nach dem Willen Gottes richten, nur wo wir uns ihm widersetzen und rebellieren gegen ihn, wartet nicht Leben, sondern Tod auf uns. Und weil Gott uns so sehr liebt, hat er selber ein Problem damit, dass wir in Trennung zu Gott leben und deswegen tut er das, was wir nicht können, nämlich er schickt seinen Sohn auf diese Welt, um die Beziehung zu uns Menschen wiederherzustellen. Gott tut das in Jesus Christus, was für uns unmöglich ist. Jesus Christus lebte als einziger Mensch ein komplett schuldloses Leben, erfüllte in allem den Willen Gottes. Und dann starb der Gerechte am Kreuz, um unsere Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen und uns mit seiner Gerechtigkeit zu bekleiden. Und Jesus blieb nicht tot, sondern am dritten Tag stand er wieder auf aus dem Toten. Er hat den Tod besiegt. Er lebt, damit auch wir leben können. Und jetzt gibt es für uns als Menschen nur eine Kleinigkeit noch zu tun. So klein wie der kleine Finger, nämlich wir sollen im Glauben das, was Jesus für uns getan hat, annehmen. Das macht die Bibel deutlich, dass diese Kleinigkeit, die wir tun müssen, aber ganz entscheidend ist. Wir kennen den bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Glaube rechtfertigt uns vor Gott. Oder Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Es ist ein Geschenk Gottes. Jesus Christus hat alles getan, damit du gerettet bist. Du kannst nichts selber dazu tun. Aber dann heißt es hier, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Ja, die Gnade erwartet eine Antwort von uns und das bedeutet, ja, ich glaube das. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gott schenkt uns die Rettung, die wir uns als Menschen niemals selber erarbeiten könnten. Wir müssen halt nur dran glauben. Jesus tut alles für uns, aber eine Kleinigkeit bleibt bei uns und das klingt so einfach. Eine Kleinigkeit, einfach dran glauben, aber in der Praxis scheint das nicht so einfach zu sein. In Matthäus 17 zum Beispiel, da weist Jesus seine Jünger auf ihren Unglauben hin. und sagt, wieso glaubt ihr nicht? Ja, da ist ein Vater und ein Sohn und der Sohn, da ist ein Besessener. Und die Jünger können diesen Besessenen nicht von dem Dämon befreien. Und sie kommen zu Jesus und sagen, hier, dieser Dämon scheint so hartnäckig zu sein, wir können nichts tun. Und dann sagt er, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich von hier dorthin. Und da würde er sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Jesus sagt, wenn ihr nur so einen kleinen, klitzekleinen Glauben hättet wie das Senfkorn, dann wäre das möglich. Warum habt ihr keinen Glauben? In Markus 9, Vers 24, da ist der Vater mit dem besessenen Sohn. Ja, und der Vater hört von Jesus, der geht auf ihm hin und er bittet Jesus um Hilfe. Und Jesus sagt, ja, wenn du glauben kannst, dann wird dein Sohn frei werden. Alles ist dem möglich, der glaubt. Und der Vater voller Hoffnung sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch da merkt man, der Vater, der will glauben, der will hoffen, der will vertrauen und gleichzeitig merkt er in sich, dass da etwas ist, das nicht glauben kann. Ich glaube, ja Herr, ich wende mich an dich, ich will dir vertrauen, aber hilf du meinem Unglauben. Auch der Predigttext von heute zeigt, dass Glauben nicht immer einfach gelingt. Es ist Ostersonntag am Abend, der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist und er begegnet seinen Jüngern. Und die Jünger dürfen den Auferstandenen sehen. Er zeigt ihnen seine Hände mit den Wundmalen, er zeigt die Hüfte, die verwundet ist. Und komisch ist, nur Thomas ist nicht dabei. Wir wissen gar nicht, warum Thomas nicht dabei ist. Aus irgendeinem Grund war er nicht bei den Jüngern. Und er kommt erst zu den anderen Jüngern, als Jesus schon wieder weg ist. Er darf das nicht erleben, was alle anderen Jünger erleben. Und als sie ihm erzählen, was sie erlebt haben, sagt er zu ihnen etwas sehr Drastisches. In Johannes 20, Vers 25, da heißt es von Thomas, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und seinen Fingern das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich niemals glauben. Was für ein drastischer Satz, was für eine Festlegung. Aufgrund dieses Satzes kommt Thomas in der Kirchengeschichte nicht gut weg. Thomas ist uns bekannt als der Zweifler. Dabei ist Thomas gar nicht der Einzige, der gezweifelt hat. Er ist mit seinen Zweifeln in guter Gesellschaft. In Markus 16, Vers 11 zum Beispiel lesen wir, dass alle Jünger erstmal gezweifelt haben. Als die Jünger das erste Mal von den Frauen da gehörten, Jesus sei auferstanden, glaubten sie erstmal nicht. Auch die anderen Jünger glaubten erst, als Jesus ihnen leibhaftig erschienen ist. Alle haben gezweifelt. Mal ganz ehrlich, wie ist es denn mit dir? Traust du dich ein Bekenntnis? Wer von euch hat schon mal im Glauben gezweifelt? Ich habe schon gezweifelt. Ich würde sagen, Thomas befindet sich mit seinen Zweifeln in guter Gesellschaft. Aber wenn nun der Glaube entscheidend ist für unsere Rettung, ja, wenn dieser kleine Beitrag, den wir leisten müssen, aber ganz entscheidend ist, weil wer glaubt, gerettet ist, sind unsere Zweifel dann nicht ziemlich problematisch? In Hebräer 11, Vers 1 wird uns auf ganz klare Weise geschildert, was Glaube bedeutet. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ja, es gibt ein vages Hoffen, so dieses, ich hoffe, es regnet heute nicht mehr, auch wenn der Wetterbericht das Gegenteil sagt. Ja, oder ich hoffe darauf, dass ich durch Jesus Christus ewiges Leben bekomme. Und da ist etwas in mir, das lässt mich nicht nur vage hoffen, sondern gibt mir eine Zuversicht. Aber am Ende sind es Dinge, die ich nicht sehe, von denen ich überzeugt bin. Thomas hat offensichtlich nicht mal zu hoffen gewagt, dass Jesus auferstanden sein könnte. Er war alles andere als überzeugt davon, dass das wahr ist, was er noch nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Ist Thomas jetzt also ein hoffnungsloser Fall? nach dieser Festlegung, dann werde ich niemals glauben. Und wie gehen wir eigentlich mit unseren Zweifeln um? Muss ich Angst um meine Erlösung haben, wenn ich merke, dass Zweifel meinen Glauben durchkreuzen? Lass uns mal Glauben und Zweifeln etwas genauer angucken. Jesus war ja mit seinen Jüngern etwa 3 Jahre unterwegs. 3 Jahre hat Jesus sich Zeit genommen, um den Glauben seiner Jünger zu prägen. 3 Jahre hat Jesus investiert, um bei seinen Jüngern ein Glaubensfundament zu bauen. Ja, sie durften bei ihm in die Schule gehen, durften beobachten, wie er mit Jesus, mit Gott unterwegs ist. Ja, er hat vor ihren Augen Wunder getan. Er durfte ihnen die Gleichnisse erklären. Ja, sie waren hautnah dabei, wie Jesus den Sturm gestillt hat. Ja, immer wieder gab es diese kleinen privaten Momente von Jesus mit seinen Jüngern und nach ist bei den Jüngern ein Glaubensfundament entstanden. Und sie haben mehr und mehr begriffen, wer Jesus ist. Und irgendwann kommt dieses große Bekenntnis von Petrus: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Oder Jesus fragt: Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und dann heißt es: Du bist der Gesalbte Gottes. Du bist der Christus. Und 3 Jahre investiert Gott in seine Jünger und da entsteht ein Glaubensfundament, auf das sie ihr Leben und ihre Nachfolge aufbauen sollen. Und dann kommt Karfreitag. Und Jesus hängt am Kreuz. Ein erschütternder Moment. Und wir kennen erschütternde Momente in unserem Leben. Und erschütternde Momente fangen an, das Glaubensfundament durchzurütteln. Und wisst ihr was, wenn unser Glaubensfundament erschüttert wird, dann werden in unserem Fundament Risse sichtbar. Jeder von uns, der Jesus Christus kennengelernt hat, irgendwann mal angefangen hat, in einen Gottesdienst zu gehen, Gemeinschaft mit anderen Christen hatten, die Bibel lesen, bei jedem von uns ist ein Glaubensfundament entstanden. Ja, aber unsere Glaubensfundamente haben oft Risse. Und diese Risse werden sichtbar, wenn der Glaube erschüttert wird. Genau das erlebt Thomas auch. Er hatte ein festes Bild davon, wer Jesus Christus ist. Er hat fest daran geglaubt, Jesus Christus, er ist der Messias. Aber dann hängt Jesus am Kreuz. Unser Glaube erlebt immer wieder Erschütterungen. Das können Krisen sein. Schmerzhafte Erlebnisse, der Verlust eines Menschen, eine Krankheit, eine Not, etwas, das Fragen hervorruft wie: Wo war Gott eigentlich? Warum hat Gott das zugelassen? Vielleicht hast du für etwas gebetet. Du hast wirklich geglaubt, dass Gott Heilung schenkt, dass er hilft in einer schwierigen Lage, aber dein Gebet wurde nicht erhört. Vielleicht wurde dein Glaube auch immer nur wieder hinterfragt und herausgefordert. Du lernst in der Schule etwas, was deinem Glauben, den du in der Gemeinde gelernt hast, widerspricht. Und du merkst, die Schule sagt etwas anderes und alle meine Klassenkameraden glauben etwas anderes als ich. Und du überlegst dich, was glaube ich eigentlich? Glaube ich das, was die Bibel sagt oder was mir in der Schule beigebracht wird? Vielleicht hast du Arbeitskollegen, Freunden, die dir, wenn du von Jesus erzählst, immer wieder Fragen stellen und du merkst, diese Fragen bringen mich an die Grenzen und ich habe auf diese Fragen keine Antworten. Und dein Fundament wird erschüttert, herausgefordert. Vielleicht kämpfst du auch mit Aussagen oder Geboten aus der Bibel, weil du eigentlich ganz anders leben möchtest. Weil du merkst, das kann man doch heute nicht mehr glauben, das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Alle Menschen sehen das anders und die Bibel sagt, ich soll so leben, das kann doch nicht sein. Und das, was du bisher immer geglaubt hast, das wird plötzlich wackelig und brüchig. Wisst ihr, diese Erschütterung, die offenbaren die Schwachstellen unseres eigenen Glaubensfundaments und letztlich sind diese Risse verantwortlich für unsere Zweifel. Und diese Risse können zum Beispiel falsche Gottesbilder sein. Du bist groß geworden und hast bestimmte Vorstellungen von Gott. Dir wird immer gesagt, Gott liebt dich, er ist immer bei dir, er wird dir in jeder Not helfen, er lässt dich niemals alleine. Und wenn du Probleme hast, brauchst du nur zu beten und Gott wird dir helfen. Und dann kommt ein Problem, du betest und erlebst die Hilfe, die du dir gewünscht hast, nicht. Und da erschüttert sich dein Gottesbild und du merkst so irgendwie, das, was ich immer geglaubt habe, scheint nicht zu stimmen. Offenbar hatte Thomas eine völlig andere Vorstellung davon, was ein Messias tun sollte, als die, dass er am Kreuz landet. Und seine Vorstellung von Jesus wurde erschüttert. Bis dahin, dass er nicht damit rechnen konnte, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, geschweige denn auferstehen würde. Risse können falsche Lehren oder Prägungen sein. Vielleicht bist du in einer frommen Tradition groß geworden, in der dir Dinge gesagt wurden, auf die du Wert legen musst, die aber nicht in einem der Bibel entsprechen. Vielleicht hast du den Glauben immer als etwas sehr Gesetzliches erlebt, immer dieses Du musst. Wenn du das nicht tust, dann ist Gott zornig auf dich. Vielleicht hattest du immer Angst vor der Hölle. Was ist, wenn ich sündige, komme ich dann in die Hölle? Und da wird ein Riss in einem Fundament offenbar, wenn dann etwas passiert, es herausgefordert wird. Es ist ja spannend, dass Jesus mit seinen Jüngern auch mehrfach über seinen Tod und seine Auferstehung geredet hat. Und das macht ja die Zweifel der Jünger und Thomas noch viel interessanter. Man fragt sich, habt ihr Jesus nicht zugehört? Aber offensichtlich war das so, dass die religiöse Prägung von Thomas ihn für die Worte Jesu über seinen Tod und seine Auferstehung taub gemacht hat. Weil Jesus das eine sagt, aber das andere glaubte und das war so weit auseinander, dass er das eine nicht wahrnehmen konnte. Risse können auch Vermischung sein von Lehren und Überzeugungen. Ja, du glaubst einerseits, dass Gott der Schöpfer ist und dann hörst du von der Evolutionstheorie und sie macht für dich so sehr Sinn, dass sich die Welt in einem evolutionären Prozess entwickelt hat und du merkst, oh, irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Du versuchst es zusammenzubringen. Zweifel offenbaren Risse in deinem Glaubensfundament. Die Frage ist, wie gehst du jetzt mit diesen Rissen um, wenn du merkst, ja, ich zweifle, ich merke, ja, mein Glaubensfundament, das scheint an manchen Stellen nicht so stark zu sein, wie ich es bisher gemacht habe, wie ich es bisher gedacht habe. Es gibt neue christliche Bewegungen, die umarmen Zweifel regelrecht. Die sagen, es ist gut zu zweifeln. Ich meine, wenn Zweifel die Risse deines Fundaments deutlich machen, dann ist es doch gut zu zweifeln, den Zweifeln nachzugehen. Ja, weil Zweifel helfen uns, uns von alten, überzogenen, frommen Prägungen zu lösen, uns davon zu befreien. Ja, letztlich sind Zweifel dann ein Argument, eine Motivation dafür, das Glaubensfundament einfach mal wieder abzubauen. Ja, alles auf die Waagschale zu legen und sich dann ein neues Fundament wieder aufzubauen. Es gibt dafür einen modernen Begriff, der nennt sich Dekonstruktion. Wenn du zweifelst, dann dekonstruier doch mal dein Glauben. Bau doch mal auseinander, was du bisher immer geglaubt hast und trenn dich mal von dem ganzen unnötigen Kram, damit du ein ganz neues, besseres, schöneres, stärkeres Fundament aufbauen kannst. Das klingt auf den ersten Blick ganz charmant. Zweifel, auch meine Zweifel, sind nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes. Sie helfen mir, Glaubensballast zu erkennen und mich davon zu trennen. Ja, und es ist ja gut, wenn das Fundament rissig ist, dann ist es doch gut, es abzureißen und wieder neu aufzubauen. Das Problem ist, in der Regel steht auf einem Fundament auch ein Haus. Wenn ich erkenne, das Fundament meines Hauses ist rissig, dann wäre ich ja blöd, wenn ich das ganze Fundament dekonstruiere und neu baue, weil das würde bedeuten, ich muss auch mein ganzes Haus einreißen. Auf den zweiten Blick gibt es einiges gegen das Dekonstruieren von Glaubensfundamenten zu sagen. Das Erste, was ich sagen möchte, es gibt keine einzige Bibelstelle, die uns zum Zweifeln ermutigt. Nicht einmal wird uns in der Bibel gesagt, ja, gehe dein Zweifel nach. Im Gegenteil, wir werden immer wieder dazu ermahnt und ermutigt zu glauben. Immer wieder wird uns gesagt, wie wichtig Glauben ist. Wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen. Das Zweite ist, dass Risse im Fundament nicht bedeuten, dass du das ganze Fundament in Frage stellen sollst. Im Gegenteil, gerade wenn dein Glaube rissig ist und du merkst, hier wird etwas an meinem Glauben herausgefordert, ist es wichtig, dass da in deinem Fundament auch heile Bereiche sind, auf die du dich dann stellen kannst. Dass du sagen kannst, wenn hier der Riss ist, dann verlagere ich mein Gewicht nicht genau auf den Riss, sondern ich stelle mich auf die Dinge, auf die ich mich verlassen kann. Und das Dritte ist, ein starker Glaube entsteht nicht dadurch, dass ich das Glaubensfundament abreiße und wieder aufbaue. Starker Glaube wächst. Ein Fundament wird ständig gebaut. Es ist ein ständiges Bauen, Ausbessern, Erneuern, Renovieren, reformieren. Jesus war ja auch mit seinen Jüngern nicht nach 3 Jahren fertig und hat gesagt, so jetzt habe ich euch 3 Jahre geprägt, jetzt gehe ich und ihr schafft das alleine, was ihr jetzt zu tun habt. Nein, Jesus sagte ihnen, ich werde bei euch sein bis an der Weltende. Ja, und weil ich weiß, ihr schafft es nicht alleine, gebe ich euch den Beistand, den Heiligen Geist, der in euch sein wird, der euch leiten wird, der euch ermahnen wird, der euch leiten wird in alle Wahrheit. Ja, wenn auch die Jünger nach 3 Jahren einen Heiligen Geist brauchen, der sie in alle Wahrheit leitet, ist das ja der Beweis dafür, dass ihr Glaubensfundament noch nicht fertig war. Sondern dass er sagte, nach 3 Jahren seid ihr bereit zu gehen, euch senden zu lassen. Aber das bedeutet nicht, dass ihr fertig seid im Glauben. Ihr braucht den Heiligen Geist, weil ihr weiter im Glauben wachsen sollt. Jesus baut immer weiter an deinem Glaubensfundament. Ja, und da kann Gott auch deine Zweifel gebrauchen, damit dein Glaube stärker wird. Das sehen wir an Thomas. Es ist schon merkwürdig. Thomas ist nicht dabei, als Jesus den Jüngern das erste Mal begegnet. Und man fragt sich, warum sucht sich Jesus einen Moment aus, wo einer der Jünger fehlt? Ich meine, alle Jünger hatten dieselbe Krise erlebt. Alle brauchten in dieser Krise diesen besonderen Moment. Alle haben gezweifelt, nicht nur Thomas. Und der Unterschied zwischen Thomas und seinen Jüngern ist, dass Thomas alleine seine Zweifel länger aushalten muss. Und in seiner massiven Aussage sehen wir dann, wie schwerwiegend sein Glaube erschüttert wird. Wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale lege und an seine Seite fasse, werde ich niemals glauben. Sag niemals nie, das habe ich schon als kleines Kind erlebt, gelernt. Aber das macht die Stärke seines Zweifels sichtbar. Und hinter dem Zweifel macht es die Stärke seiner Glaubenserschütterung sichtbar. Und gleichzeitig merkt man, indem wie er es sagt, dass da auch Hoffnung ist. Wenn er sagt, ich glaube es erst, wenn ich Jesus selber mit eigenen Augen gesehen habe, wenn ich seine Wundmale selber berührt habe, dann steckt dahinter doch die Hoffnung, vielleicht sogar die Erwartung, dass er selber das erleben darf, was seine Jünger schon längst erlebt haben. Und dann kommt der Moment, eine Woche später. Das heißt ja 8 Tage später, aber in jüdischer Zählweise zählt man immer denselben Tag noch mit dazu. Wir haben also eine Woche, den Sonntag nach Ostern, wie heute. Ja, wie heute vor etwa 2000 Jahren. Ja, Sonntag ist passiert. Und er mutet es Thomas zu, nochmal eine Woche lang zu warten. Und interessant ist, wir lesen hier, dass Thomas jetzt, wo Jesus wieder den Jüngern erscheint, bei den anderen Jüngern ist. Und ich stelle mir das vor, wie anstrengend muss das gewesen sein für einen Zweifler, jetzt in einer Gemeinschaft zu sein mit Jüngern, die wahrscheinlich nur ein einziges Gesprächsthema hatten, nämlich Jesus der Auferstandene. Hattest du schon mal so einen Moment, wo alle um dich herum etwas Tolles erlebt haben, nur du nicht? Und alle reden davon und du stehst daneben, ist ja schön, dass du das erlebt hast. Aber das Spannende ist, Thomas bleibt in dieser Gemeinschaft. Trotz seiner Zweifel bleibt er bei seinen Jüngern. Er sagt nicht, ach komm, bleibt mir, wo der Pfeffer wächst, ich halte es bei euch nicht mehr aus, ihr mit euren Schwärmereien, lasst mich doch in Ruhe. Nein, er bleibt bei ihnen, er flüchtet nicht, sondern er wartet zusammen mit den anderen Jüngern auf Jesus. Thomas dekonstruiert nicht. Er hält fest an dem, was noch geblieben ist. Und Teil von dem, was geblieben ist, ist eben die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern, mit denen er gemeinsam gelernt hat zu glauben. Ja, und dann kommt der Moment. Jesus begegnet seinen Jüngern erneut und jetzt wendet sich Jesus Thomas ganz persönlich zu. Thomas kriegt seinen Personal Moment. Und er darf das tatsächlich tun, was für ihn so wichtig war, nämlich Jesus sehen, ihn berühren, in die Wundmale fassen, die Seite berühren. Und Thomas darf erkennen, ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und in dem Moment, wo Jesus nun diesem zweifelnden Jünger begegnet, da wird nicht nur das Fundament repariert. Klar, da werden jetzt Risse geheilt. Und Jesus nimmt diese Risse und stopft diese Risse. Aber es passiert noch mehr. Ja, es passiert noch mehr, nämlich es baut sich auch ein neuer Glaube auf. Es kommt eine ganz starke Reaktion von Thomas. Nämlich nachdem er das gesehen und erlebt hat, spricht er zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Noch kein Mensch zuvor hat Jesus angesprochen und ihm gesagt, du bist mein Gott. Thomas ist der Erste, der Jesus Gott nennt. Ja, und es entsteht ein stärkeres, größeres Glaubensfundament, eine neue Erkenntnis nach der Krise, nach dem Zweifel. Thomas durfte leibhaftig erkennen, dass Jesus Christus lebt. Und der Weg dahin war ein Weg des Zweifels. Aber in seinen Zweifeln wendete er sich nicht ab, sondern er hielt fest an der Gemeinschaft. Vielleicht plagst du dich mit Zweifeln und du denkst, Zweifel, die haben hier in der Gemeinde keinen Platz. Vielleicht schämst du dich für deine Zweifel. Vielleicht denkst du, wie kann ich sowas nur denken? Und du versteckst sie. Aber ich will dir genauso wie Thorsten sagen, mit deinen Zweifeln bist du hier genau richtig. Verstecke deine Zweifel nicht, sondern sprich mit ihnen. Sprich über deine Zweifel. Offenbare sie und such den Glauben deiner Geschwister. Thomas durfte leibhaftig erkennen, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus sagt dann zu Thomas, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Wir gehören zu denjenigen, die nicht mit den Augen sehen und doch glauben dürfen. Aber wisst ihr, auch wir können uns darauf verlassen, dass uns Momente geschenkt werden, wo wir persönliche Begegnung mit Jesus Christus haben. Ich glaube zutiefst daran, dass Glaube etwas ist, das wir nicht selber in uns erzeugen können. Ja, wir können uns nur aufmachen zu vertrauen. Aber am Ende ist auch Glaube ein Geschenk Gottes. Und es ist das Ergebnis und die Reaktion auf eine Begegnung mit Jesus Christus. Und vielleicht ist dein persönliches Glaubensfundament noch ziemlich dünn. Ja, vielleicht wurde heute Morgen, weil du das erste Mal an einem Gottesdienst bist, ein erster Stein gesetzt. Ja, aber das ist völlig egal, wie weit dein Glaubensfundament ist. Du darfst dich darauf verlassen, dass wenn du dich Jesus Christus anvertraust, wird er dein Fundament weiterbauen. Ja, und es wird immer wieder Momente geben, wo unser Glaube herausgefordert wird, weil wir Menschen erkennen stückweise, und neben dem, was Jesus Christus uns aufbaut, baut sich halt auch etwas Rissiges. Aber Jesus kann damit umgehen. Er hält auch die Zweifel von Thomas aus. Da ist ja nicht ein einziges Wort der Anklage. Wie konntest du an mir zweifeln? Nein, Jesus gibt dem Thomas genau das, was er sich gewünscht hat und was er gebraucht hat. Wie viel Liebe steckt dahinter? Jesus Christus nimmt deine Zweifel ernst. Ich glaube, dass Zweifel Teil unseres Glaubens sind. Zweifel sind wichtig, um im Glauben zu wachsen. Aber es sollte nicht dazu führen, dass wir unser ganzes Glaubensfundament niederreißen, sondern dass wir es zulassen, dass Jesus die Dinge, die rissig sind, korrigiert und heilt. Amen.